SRF 2 Kultur.
Liebe kann gefährlich sein, vor allem in Kriminalromanen. Eine ruchlose Gangsterbraut und eine rachsüchtige Mutter spielen in den beiden Kriminalromanen, die wir heute vorstellen, eine wichtige Rolle. Zu Reflexe mit Literatur im Gespräch begrüßt sie Esther Schneider. Wir diskutieren heute Denis Lehane, In der Nacht aus dem Diogenes Verlag und Tödliche Ohnmacht von C.S. Forrester bei DTV. Und bei mir in der Runde sind zwei Krimi-Kenner, zwei Krimi-Liebhaber, meine Kollegin Lucia Stettler und der Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossat. Lucia Stettler, Hans-Peter Müller-Drossat, was ist für Sie eigentlich ein guter Krimi?
Also wichtig sind für mich ein guter Plot, gut erzählt. Und was ich vor allem schätze, sind psychologisch eindringliche und abgründige Geschichten. Und als drittes, ein Krimi muss für mich auch immer ein Geheimnis und am Schluss eine Pointe haben.
Na ja, und für Sie? Jetzt bitte mir etwas ab.
Ja, ich muss verführt, ich muss mitgerissen werden. Ich brauche ein existenzielles Drama um ein bedrohliches Verbrechen. Es muss etwas sein, das wirklich gefährlich ist. Ich brauche glaubwürdige Figuren. Ich muss fasziniert sein können von denen, entweder in der Abstoßung oder in der Zuneigung. Und es muss psychologisch differenziert und eine reichhaltige Sprache vorhanden sein, sonst lege ich es hin.
Ja, gehören diese beiden Krimis, die wir heute hier haben, gehören die dazu? Sind die gefährlich genug?
Also Denis Lehane ist für mich kein klassischer Krimi, das ist für mich ein Gangster-Drama, sicher auch spannend zu lesen, aber gehört nicht in die Kategorie meiner Krimis, die ich gerne lese.
Das würde ich unterschreiben. Ich denke, es ist schon ein Thriller in dem Sinne, dass man in eine Welt hineingezogen wird, wo natürlich ein großes Lebensdrama im Sinne eines Entwicklungsromans, dieser Joe, dieser Bostoner Simplicissimus, wird da sein Leben auf und ab, wird erzählt, immer in der Illegalität, im Rahmen der Gewalt. Und die Bewegung dieser Figur, das macht schon den Anteil eines Krimis. Aber letztlich ist die ganze Frage des Who, Danit und das, was man eigentlich natürlich auch immer braucht. Wo wird sich das Geheimnis auflösen? Das liegt hier nicht vor. Es ist dafür, hat der Roman ganz andere Qualität.
Sie sind jetzt beide beim ersten Krimi, den wir besprechen, hängen geblieben. Ich schlage vor, wir steigen da gerade ein in Denis Lehanes In der Nacht. Das Buch wurde als bester amerikanischer Kriminalroman 2013 ausgezeichnet. Auf Deutsch ist er Ende November erschienen und er ist schon im Dezember auf Platz 7 der Krimi-Bestenliste der Wochenzeitung Die Zeit gerückt. Also schon ein ziemlicher Erfolg, wenn man sagen kann, so schnell, also kaum draußen, schon auf der Bestenliste. In der Nacht spielt in den 20er Jahren in Amerika während der Alkoholprohibition. Hauptperson ist Joe, der Sohn eines hochrangigen Polizisten in Boston. Und Joe, obwohl dem Vater ähnlich, gerät auf die schiefe Bahn. Er ist fasziniert von der Nacht, den illegalen Alkohol- und Pokerspelunken, und er entscheidet sich für ein Gangsterleben. Er arbeitet sich vom Handlanger eines Gangsterbosses hoch und wird der mächtigste Boss und Ruhmschmuggler in Florida. Und eine wichtige Rolle spielt dabei eine Frau, Emma, seine erste große Liebe, eine ziemlich abgebrühte Gangsterbraut. In der Nacht von Denis Lehane ist ein Gangster-Epos, Sie haben es gesagt, weniger ein Krimi. Und ich kann aber sagen, also mir ist es so gegangen, es hat alles, was es braucht. Schöne Frauen, Verrat, Aufstieg und Fall, Bandenkriege.
Ja, für mich hat das Buch enorme filmische Qualitäten. Denis Lehane hat ja auch schon verschiedene Romane geschrieben, die verfilmt wurden. Mystic River und
Shutter Islands,
genau. Und das finde ich die ganz große Stärke dieses Romans. Man taucht richtig ein in diese 20er, Anfang 30er Jahre, in diesem Boston, später in Florida. Also mir kamen dann Bilder hoch von Sting oder auch von der Pate. Also das fand ich das Spannende. Die Geschichte an und für sich hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, eben wenn ich mit der Erwartung eines Krimis an diesen Roman hingehe. Und ich glaube, wenn ich es jetzt nicht für diese Sendung hätte lesen müssen, hätte ich den Roman nicht fertig gelesen.
Also von meinem Beruf her natürlich als Schauspieler ist es schon faszinierend zu lesen, wo er ganz bewusst als Drehbuchschreiber auch seine Erfahrungen hat. Wenn er zum Beispiel den Vater von Joe beschreibt, ein der zweitwichtigste Polizeibeamte in Boston, der, wo ganz kurz in 10 Zeilen wird beschrieben, wie er früher mal im Spital tagelang bei seinem Sohn lag und ihm Dinge vorgelesen hat und ihn so geliebt hat. Und einen Satz später sehen wir, wie er ihn dazu verurteilt, dass die anderen Polizeibeamten ihn zusammenschlagen, weil er jetzt hier gefangen geworden ist. Also diese wahnsinnigen Gegensätze, das sieht man, wie Sie sagen, da sieht man die Bilder vor sich. Und da ist er schon äußerst genau in der psychologischen Abtiefung der Figuren. Und das ist natürlich ein großer Wert dieses Buches. Ich habe mich ja immer gefragt, warum schreibt ein Mensch von heute ein Buch in diese damalige Zeit? Er kann natürlich im Gegensatz zu Forrester, wo wir dann später darüber reden, der aus seiner Zeit herausschreibt, muss sich Lehane nicht um die moralische Haltung gegenüber den Inhalten kümmern. Er kann diese abgründigen Dinge, die nebeneinander stehen, kann er beschreiben. Wenn zum Beispiel dieser Pseudo-Vater, es kommt ja dieser Mafia-Boss, der Maas, den er im Gefängnis kennenlernt, wenn der ihm sagt, ich wollte immer dein Vater sein, und er sagt, nein, ich wollte dich nie als meinen Vater haben, dann erschießt ihn. Also diese so nah ineinander geschnitten, das kann er sich erlauben, und das ist natürlich eine große Qualität. Ein historischer Thriller-Schreibender von heute schaut auf die damalige Zeit.
Ich schlage vor, wir hören uns das an, wie das tönt. Hans-Peter Müller-Drossat, Sie lesen uns so die erste Seite, damit wir so ein bisschen mitbekommen, wie dieser Autor da diese Zeit beschreibt.
Ein paar Jahre später fand sich Joe Coolin auf einem Schlepper im Golf von Mexiko wieder. Seine Füße steckten in einem Block Zement. 12 bewaffnete Kerle warteten darauf, dass sie endlich weit genug draußen waren, um ihn über Bord werfen zu können, während Joe dem Tuckern des Motors lauschte, den Blick auf das schäumende Kielwasser gerichtet. Und plötzlich kam ihm der Gedanke, dass sein Leben im positiven wie im negativen Sinne nicht halb so bemerkenswert verlaufen wäre, hätte ihn das Schicksal an jenem Morgen nicht mit Emma Gould zusammengeführt. Sie begegneten sich kurz nach Morgengrauen an einem Tag im Jahre 1926, als Joe und die Bartolo-Brüder die Spielhölle im Hinterzimmer eines Speakeasy in South Boston ausraubten. Als sie den Fuß über die Schwelle setzten, hatten Joe und die Bartolos keine Ahnung, dass auch dieses Speakeasy Albert White gehörte. Ansonsten hätten sie auf dem Absatz kehrt gemacht und die Beine in die Hand genommen. Die Hintertreppe war kein Problem, auch die Bar, die sich zusammen mit dem Casino im hinteren Teil eines Möbellagers am Hafen befand, passierten sie ohne Zwischenfall. Joes Boss, Tim Hickey, hatte ihm versichert, dass der Laden ein paar harmlose Griechen gehörte, die kürzlich aus Maryland zugezogen waren. Doch als sie das Hinterzimmer betraten, war dort eine Pokerrunde im vollen Gange. Über den 5 Spielern, die bernsteinfarbenen Whisky aus schweren Kristallgläsern tranken, hing ein grauer Teppich aus Zigarettenrauch. In der Mitte des Tisches stapelte sich ein beachtlicher Haufen Geld. Keiner der Männer sah griechisch aus oder harmlos.
Ja, das ist also der Einstieg in Dennis Lehanes Roman oder Gangsterroman In der Nacht. Mir kamen da, Sie haben es vorher angetönt, Lucia Stettler, wirklich Filme in den Sinn wie Little Caesar mit Edward G. Robinson oder Scarface mit Al Pacino. Er knüpft da irgendwie an diese Tradition an. Gelingt es ihm, diese Zeit, also die wir aus den berühmten Gangsterfilmen kennen, gelingt es ihm, die einzufangen?
Ja, das finde ich sogar die ganz große Qualität dieses Romans, wie er eben diese Zeit einfängt und uns auch unmittelbar in diese Gangsterspelunken hineinführt. Man riecht den Rauch, man sieht die Gesichter, man sieht die Hüte tief in die Stirn runtergezogen. Also das finde ich die ganz große Qualität. Ich habe auch sehr, sehr viel erfahren eben über diese Zeit der Prohibition. Also das habe ich gar nicht gewusst, dass das so lange gedauert hat. Das war ja eigentlich der Ursprung all dieser Gangster-Syndikate. Und was auch sehr spannend ist, finde ich, ist, wie er eben dann später, sind wir dann in Florida, wie er so diesen Schmelztiegel der verschiedenen Migrantengruppen zeigt. Da erfährt man wirklich ein wichtiges Stück auch amerikanischer Geschichte.
Ja, ich würde es auch bestätigen. Es ist eine Sozialkriminalkulturgeschichte, nicht? Also geht sehr weit. Es ist schwerfällig, es ist gleichzeitig wahnsinnig gewaltträchtig, aber auch sehr sonnenumflutet und ironisch. Also wenn man zum Beispiel zum ersten Mal diese Emma Gould beschreibt, da gibt es einen Satz, der ist dermaßen überkandidelt, hybrid, dass man eigentlich auch etwas lächeln kann darüber. Er sieht dann diese Emma Gould, hellgraue Augen, und sagt, da schimmerte etwas in ihren Pupillen, das lange vor der Zivilisation in die Welt gekommen war. Nicht? Also dieser leise Pathos der Liebesgeschichte gegenüber, auch später gibt es Beschreibungen vom Lieben, da denken wir, ja, das ist späte Romantik, oder? Da spielt er auch mit den Klischees des Umgangs, der Zuneigung.
Jetzt, Sie haben beide diese Figur, diesen Joe, der da vom Handlanger zum Boss aufsteigt, beschrieben, der ist ja clever. Mir war manchmal etwas klischiert, vor allem in der Zeit in Florida, wo er als Boss dann ja auch sehr viel Gutes tut. Das war mir wie so ein Stück zu viel.
Ja, ich fand es ja interessant. Am Anfang, so in der ersten Hälfte, ist er zwar auch schon als Gangster aktiv, aber wird ja nie selber gewalttätig. Also er scheut eigentlich davor zurück. Er ist nicht einer, der immer leicht reinhaut. Und da kam er mir so ein bisschen als auch als ein sensibler Gangster vor. Und das stimmt, da teile ich Ihre Meinung. Plötzlich in Florida arbeitet er sich ja dann hoch zum wirklichen Gangsterboss. Und das ist für mich auch nicht immer ganz glaubwürdig, dieser Wandel, den er da durchmacht.
Ich denke, das Buch hat wirklich im zweiten Teil seine Schwächen, weil er eben plötzlich eine Mischung sein soll aus einem Bösen und einem Guten, was wir nicht gerne glauben, nicht, weil wir da auch unsere Kategorien haben und der Suspense nimmt auch ab. Da. Es kommt diese Liebesgeschichte mit der Kubanerin dazu, es kommt diese, und plötzlich ist man wieder froh, wenn wieder ein Feind auftaucht, den er wieder zerstören kann. Also es ist oft so, dass ich mich gerne auch mit den anderen Figuren des Romanes befasse, also nicht nur mit Joe. Im ersten Teil bin ich sehr gerne mit ihm unterwegs, wenn er im Gefängnis lernt, seinen Vater zu kennen, der gar nicht mehr da ist. Und dann hat er ja auch so Dialoge. Er sagt immer, ich träume immer nur von Mama, aber die Dialoge mit seinem Vater, die er nicht geführt hat, die stellt er sich vor. Er stellt sich vor, dass der Vater ihm gesagt haben könnte, ich habe dich vermisst. Und das ist schon großartig. Da gelingt es ihm schon, dem Lehen Figuren abzutiefen, die wir sonst einfach so im Thriller-Gang hätten.
Ja, es ist ja so eine Vater-Sohn-Beziehung auch in dieser Geschichte. Der Roman hat aber auch sehr drastische Beschreibungen von Brutalität drin. Mir ist es aber trotzdem nie zu weit gegangen, wie er das oft oder in vielen Thrillern so ist, die ich fast nicht aushalte. Aber hier war der Umgang mit Gewalt irgendwie trotzdem dosiert.
Ja, also gut, man ist sich natürlich von den nordischen Krimis von Mankel oder so einiges an Brutalität gewohnt, aber hier ist es ja nicht so die hinterhältige Gewalt, fand ich. Also zum Beispiel, er bringt es dann sehr auf knappe Sätze, zum Beispiel, im selben Augenblick nahmen sie ihn von rechts und links in die Zange, so blitzartig, dass er erst realisierte, als sie die Enden von zwei spitz zugefeilten Metallstücken bis zum Trommelfell in seine Gehörgänge geschoben hatten. Also das sind kurze Sätze und man spürt, das ist eigentlich unheimlich gewalttätig, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das ein sehr brutaler Krimi ist. Aber das ist natürlich klar. Also in dieser Welt, da überlebt einfach der Stärkere, das ist ganz klar.
Ja, und Lehane lässt uns nicht allein, indem er sagt, das ist nicht wahr. Er sagt, so ist es, aber er bleibt sehr kühl. Er regt sich nicht moralisch auf, sondern das überlässt uns dazu, die Haltung einzunehmen.
Ja, ich würde sagen, wir lassen das hier mal so stehen. So viel also zum Roman Dennis Lehanes In der Nacht. Vielleicht noch ein Satz, der Roman, der soll ja nächstes Jahr verfilmt werden, so wie auch seine früheren Romane Misty Greer und Shutter Island. Und Sie wissen sogar mit wem.
Ja, Ben Affleck soll es inszenieren und interessanterweise Leonardo DiCaprio. Also ich finde es eine hochinteressante Besetzung.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Also, Sie hören Reflexe, heute mit Literatur im Gespräch. Bei mir sind die beiden Krimikenner Hans-Peter Müller-Drossard und Lucia Stettler. Das zweite Buch, über das wir reden, das stammt aus den 30er Jahren. Es handelt auch etwa in derselben Zeit wie Dennis Lehanes Buch. Es ist aber in dieser Zeit geschrieben. Es ist im Herbst erstmals ins Deutsche übersetzt worden. Es wurde erst vor 2 Jahren wiederentdeckt in England. Der Kriminalroman heißt Tödliche Ohnmacht. Geschrieben hat ihn der britische Autor Cecil Scott Forrester. Und auch dieser Krimi hat es auf die Bestenliste geschafft, auf dem 5. Platz. Und es heißt da, es sei ein einfühlsamer Krimi aus weiblicher Perspektive, eine Sensation. Wir hören uns auch da den Anfang an. Bitte, Hans-Peter Müller-Drossard.
Marjorie ahnte nichts von der drohenden Katastrophe, als sie vom Bahnhof kommend den Harrison Way entlang ging. Es war ein friedlicher Sommerabend und der sanfte Wind, der raschelnd durch die Blätter der kleinen Blutbuchen fuhr, die den Wegesrand säumten, kühlte die Luft angenehm, ohne dass es kalt wurde. Die Sterne am Himmel leuchteten hell und freundlich. Marjorie hatte keine dunklen Vorahnungen. Sie war durchaus daran gewöhnt, auch einmal einen Abend ohne ihre Kinder zu verbringen und machte sich keinerlei Sorgen um sie. Seit Anne 7 Jahre alt war, konnte man sich darauf verlassen, dass sie tief und fest schlief, sobald sie im Bett lag. Und Derek, der noch keine 4 war, machte kaum alle 6 Wochen einmal Schwierigkeiten. Und da die Kinder Dot beide liebten, waren sie sicher ohne Murren zu Bett gegangen. Für Dot, die nur untätig das Haus hüten konnte, war der Abend vermutlich langweilig gewesen. Doch vielleicht war Ted schon aus dem Billardsalon zurück und hatte sie erlöst, so dass sie bereits zu Hause bei Mutter war. Aber irgendwie schienen dort die langweiligen Abende sogar zu gefallen, denn sie hatte schon oft gesagt, dass es ihr nichts ausmache, das Haus zu hüten, wenn die Kinder im Bett waren. Und sie wollte auch nie, dass Mutter sie begleitete und ihr Gesellschaft leistete bei ihrer einsamen Aufgabe.
Soweit also der Einstieg in diesen Krimi. Das Unheil schleicht sich also ganz leise, langsam an bei diesem Krimi. Er spielt in den 30er Jahren in einem Vorort von London. Es ist eine Art Familiendrama mit wenigen handelnden Personen. Da ist das Ehepaar Ted und Marjorie mit 2 kleinen Kindern. Da ist Dot die Schwester von Marjorie und Mrs. Claire die Mutter der beiden, sowie ein Arbeitskollege von Ted. Ted, das merkt man schnell, ist ein brutaler Rüppel. Er misshandelt nicht nur seine Ehefrau, er schwängert auch seine Schwägerin Dot und bringt sie um. Der Krimi dreht sich nun darum, wie diese Familie, im Besonderen die Mutter und ihre Tochter, damit umgehen. Sie wissen oder vermuten, dass Ted mit großer Sicherheit der Mörder ist. Und das Schreckliche ist, dass er weiter mit ihnen lebt, bis die Mutter sich dann einen Racheplan zurechtlegt. Es ist also eine Art Rache-Krimi. Obwohl äußerlich nicht sehr viel passiert, ist immer so ein stilles Grauen da, das sich durch diesen ganzen Krimi zieht.
Also dieser Roman Tödliche Ohnmacht entspricht nun wirklich eher meinem Geschmack von Krimis. Ich liebe es eben, wenn so hinter heilen Fassaden quasi die Abgründe lauern. Und das ist jetzt in diesem Roman wirklich von der ersten Seite an, merkt man, das Unheil bahnt sich seinen Weg. Und man muss ja vielleicht noch erwähnen, dass kurz nachdem eben diese Marjorie nach Hause kommt, dass sie ihre Schwester quasi nicht quasi, sondern tot findet, als Selbstmord getarnt, liegt sie da mit dem Kopf im Backofen und nach wird dann eben klar, dass das kein Selbstmord ist. Also ich finde, mir hat dieser Roman sehr gut gefallen, mit einem Vorbehalt allerdings. Man muss sich bewusst sein, dass diese Geschichte wirklich in den 30er Jahren geschrieben wurde. Also man muss ein bisschen, finde ich, mit der Brille aus jener Zeit diesen Roman lesen, sonst heute könnte der so nicht geschrieben werden.
Ja, natürlich, aber das ist genau das, was mich daran interessiert. Ich meine, es ist ein antikes Drama, eine gigantische Geschichte. Ich meine, in einer Zeit, wo wir diese Whodunit-Romane mit Miss Marple kennen, gibt es hier eine Gegen-Miss Marple aus dem, im Verbrechensbereich, diese rächende Mutter, die ihre beiden Töchter rächen will, also die, wie sie glaubten, wir auch. Wir wissen es nicht wirklich. Ne? Wir glauben, dass er sie umgebracht hat, wie die da das plant. Ich bin so großartig verführt, dass ich denke, wenn sie dann plötzlich sagt, so, wir töten ihn, möchte ich, dass sie es tun. Und ich weiß, dass es keine Selbstbefreiung werden wird. Ich weiß, das ist eine ausweglose Geschichte. Und es gelingt ihm wirklich großartig, mich da in diese enge Welt hineinzuführen. Auch, und das finde ich das Tolle. Man muss auch wissen, die Marjorie hat ja gar keine Wahl, sich von diesem Mann zu trennen. Die würde geächtet werden. Es würde ganz schlimm werden. Und das führt dann dazu, dass ihre Fantasien, ihre Verdächtigungen werden so weit eng geführt. Es muss dann so sein, dass er es war.
Es muss Ted sein.
Es muss genau. Ted sein. Vielleicht hat sich dort selber umgebracht. Ne?
Ja, man weiß es nie.
Man weiß es wirklich, man wird es nie rausfinden. Und das ist das Großartige. Dass man.
Also wir müssen da vielleicht wirklich über die eigentliche Hauptperson reden. Das ist ja Mrs. Claire, das ist die Mutter, die eben ihre Lieblingstochter dort verliert. Und die hat einen so abgrundtiefen Hass auf diesen Ted. Nach außen das, was Sie vorher gesagt haben, eine komplett perfekte Fassade, adrett gekleidet, unscheinbar, höflich, eine zuvorkommende Person und im Inneren, da lauern Abgründe.
Ja, sie hat mir sehr gut gefallen, weil sie versucht ja dann auch eben quasi diese noch lebende Tochter ein bisschen aus den Fängen dieses Teds herauszulösen. Sie fahren ja dann auch noch in den Urlaub mit dem netten Arbeitskollegen des von Ted, der zugleich auch wieder der Untermieter ist bei der Mutter. Also es sind da verschiedene Fäden gestrickt. Und diese Mutter ist ja sehr zuvorkommend zu ihrer Tochter und sehr liebevoll und möchte ihr so gern eine große Liebe gönnen. Und im Hintergrund plant sie natürlich dann das perfekte Verbrechen. Sie sucht ja sogar den Kontakt zum Polizeikommandanten, der in derselben Straße wohnt, um ein Alibi zu bekommen. Also das sind wunderbare Szenen, finde ich.
Für mich ist es nach Nora von Ibsen eines der stärksten Frauenfiguren, die ich je gelesen habe, und im Krimi-Bereich schon gar. Weil sie dermaßen unmoralisch und so intelligent unterwegs ist. Und auch, da gibt er ihr am Schluss eine unglaubliche Dimension. Sie opfert sich am Schluss für ihre Tochter. Damit ihre eigene Tochter weiterleben kann, geht sie hin und sagt, sie sei es gewesen. Weil es war sonst niemand da. Man kann es nicht beweisen. Sie wird das tun. Und das macht einem sehr, sehr traurig. Mit ihr allein unterwegs, jetzt ist sie auf dem Polizeiamt und hat ihr Leben abgeschlossen, hat diese riesige Intrige hat sie realisiert, aber sie ist jetzt am Ende. Sie wird vermutlich hingerichtet werden. Also das ist eine großartige Dimension.
Auffällig an diesem Kriminalroman ist ja auch die reduzierte Sprache. Es ist ja total nüchtern beschrieben. Das hat mich eigentlich fast am meisten beeindruckt. Ein Erzähler beobachtet diese Familie und beschreibt den Alltag minutiös bis in die kleinsten Details. Und er beschreibt damit auch die Gewalt, die täglich passiert in dieser Ehe.
Ja, es ist diese Bürgerlichkeit oder diese Oberfläche, die immer gewahrt bleiben muss, wenn man ein Teil dieser Bürgerlichkeit, dieser Gesellschaft sein will, muss man diese Gesetze wahren. Und es gibt ja so Grenzwächterinnen, das sind ja zwei Nachbarinnen, die immer aufpassen, ob das alles noch so ist oder ob da nicht etwas wäre, was dieses Leben, was vermutlich auch eine große Langeweile bedeutet, plötzlich aufbrechen könnte. Die eine Nachbarin war dabei, die hat diese tote Selbstmörderin gesehen, die andere leider nicht. Sie leiden darunter. Also da hat es auch eine ironische Qualität, wie man auf diese Bitternis, diese Bürgerlichkeit schauen kann.
Es ist ja auch interessant, dass man weiß ja im Grunde genommen, wie diese Geschichte wahrscheinlich ausgeht. Also insofern, wenn ich am Anfang gesagt habe, ich brauche immer ein Geheimnis, ist es eigentlich nicht so ein großes Geheimnis. Aber das finde ich eben das Faszinierende an diesem Roman, man kann nicht aufhören zu lesen. Er treibt die Geschichte immer voran. Und auch so in diesen Szenen, man weiß nicht, die Marjorie hat ja fürchterliche Angst vor ihrem Ted. Und da gibt es ja auch so Szenen, wie er sie versucht, quasi ins Bett zu bekommen, obwohl er sie ja verachtet und sie fürchtet sich und flüchtet sich. Also das sind unheimlich spannende Szenen.
Ja, diese, und, ja, ja. Und das Tolle ist, es gibt ja diese ganze Liebesgeschichte mit diesem Untermieter bei Mrs. Clare, wo man aber die Liebe, die beiden leben, das ist, man denkt, das hat auch keine Lebensfähigkeit. Das ist immer so überladen, jedes Mal immer diese unzähligen, ja, ich liebe dich, ja, bist du sicher, ja, ich liebe dich. Man merkt, das wäre ja gar keine lebensfähige Liebe. Im Moment ist sie da, weil sie sich abgrenzt vom Drama ihres Mannes. Und das ist das Tolle, dass er uns nicht irgendwo etwas vorgaukelt, was dann sozusagen die Lösung wäre, sondern überall sagt, es ist alles ist bedroht hier, alles ist gefährdet. Und dann kommt dazu, dass er seine Figuren immer wieder so introspektive Gedanken machen lässt. Sogar Ted sagt manchmal, er denkt so manchmal in Nebensätzen, irgendetwas hat ihn bedrängt, wo er noch gar nicht weiß, was es bedeutet. So setzt auch bei Marjorie ist das. Und das finde ich das Tolle, dass die Figuren nicht nur Träger von einem Plot, einer Geschichte sind, sondern so viel widersprüchliches Eigenleben haben.
Also man merkt natürlich auch da bei diesem Roman, dass Forrester offensichtlich Drehbuchautor war. Also er schreibt ja auch unheimlich gute Dialoge und er war immerhin der Drehbuchautor von African Queen und des Königs Admiral und war ein sehr, sehr erfolgreicher Autor in den 50er Jahren. Und zwar hat er Berühmtheit erlangt mit seiner Serie über den Horatio Hornblower, den Seehelden. Also man merkt schon, dass er das Handwerk beherrscht.
Gut, lassen wir das so stehen. Ich nenne nochmals die Titel der beiden Romane. Zuletzt haben wir über Tödliche Ohnmacht gesprochen von C.S. Forrester und davor über Dennis Lehanes Roman In der Nacht. Zum Schluss haben die beide noch einen richtigen Krimi mitgebracht. Also sie haben ja beide gesagt, es seien nicht unbedingt jetzt so typische Krimi, so Whodunit-Krimis, aber so als Tipp haben sie uns beide einen mitgebracht, Lucia Stettler.
Ja, ich habe den neuen Roman Kanderschlucht des Berner Autors Peter Beutler mitgebracht. Es geht um Militärgeheimnisse, Geheimbündeleien und die Arroganz von Mächtigen. Der Fall beginnt mysteriös. Anfang der 1950er Jahre werden im Berner Oberland 4 Prostituierte tot aufgefunden. Auf den ersten Blick weist alles auf Sexualmorde hin, aber die Obduktion zeigt, die Frauen waren nicht missbraucht worden und bald schon führen die Spuren ins Innere der Armee. Die Geschichte ist zwar frei erfunden, aber inhaltlich erinnert Kanderschlucht auch an gewisse Ereignisse aus der jüngeren Schweizer Vergangenheit. Stichwort P26 und P27. Das war ja jene Sensation Anfang der 90er Jahre, als Journalisten aufdeckten, dass auch die Schweiz eine Geheimarmee und einen geheimen Nachrichtendienst unterhielten. Also Kanderschlucht ist vom Stoff her brisant, sprachlich gut geschrieben und rasant erzählt. Autor Peter Beutler, erschienen ist Kanderschlucht im Emons Verlag.
Von Ihnen, Hans-Peter Müller-Drossard, weiß ich, dass Sie nordische Krimis lieben. Ich vermute mal, Sie haben uns einen nordischen Krimi mitgebracht.
Ja, das habe ich. Und zwar den zweiten interessanten Versuch von Roman Vosen und Kerstin Signe Danielsson. Rotwild heißt er. Die haben, mit Später Frost hieß das erste Buch, sind sie aufgetaucht und sehr, sehr erfolgreich gelandet. Es war der erste Fall für Ingrid Nyström, das ist so eine Kriminalkommissarin, so in meinem Alter. Und die trifft auf Stina Voss, das ist eine Schwedin, die aber in Deutschland gearbeitet hat, und die kommt jetzt eine junge und eine alte, versuchen miteinander da zu ermitteln, und das ist immer großartig, wie diese beiden Persönlichkeiten konfliktiv und hochspannende Fälle lösen. Und Rotwild beginnt mit einer wahnsinnigen Auffindung einer Leiche, die mit Pfeilen durchbohrt ist, wie der heilige Sebastian. Also Spannung pur. Der Rotwild, der neue Roman von Roman Vosen und Kerstin Signe Danielsson.
Vielen Dank, Hans-Peter Müller-Drossard und Lucia Stettler. Sie haben Literatur im Gespräch gehört, heute mit zwei Krimis. Mein Name Esther Schneider und die Angaben zu den Büchern, die wir besprochen haben, finden Sie im Internet unter srf.ch, Stichwort Reflexe.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.